Hi, I'm Steve, and welcome to my weekly podcast, Super Secret Apple Rumors. Clicker is not working. All right. We're scrambling backstage right now. We're going to use a stylus. No. A revolutionary new product for your iPod. Socks. You'll be able to buy this right on your phone for $4.99.
Hallo und willkommen zur ersten Folge des Apple Guru Podcasts. Wir nehmen heute aus der Beethoven-Gedenkstätte in Wien auf und freuen uns über alle Zuhörer. Mein Name ist Fabio und ich betreibe den Onlineshop www.apple-guru.at. Dort biete ich Apple-Produkte und Zubehör verschiedenster Hersteller an. Ich beschäftige mich seit über 10 Jahren intensiv sowohl beruflich als auch privat mit der Apple-Welt. In diesem Podcast besprechen wir aktuelle Ereignisse rund um Apple. Meine Co-Hosts heute sind Hannes und Alex. Ab der nächsten Folge begleitet uns auch Clemens, der heute nicht dabei sein konnte. In den vergangenen Jahren arbeitete jeder von uns beim größten Apple-Händler Österreichs. Wir teilen alle eine besondere Leidenschaft für die Apple-Welt. Für Feedback oder Themenvorschläge könnt ihr uns unter podcast@apple-guru.at erreichen. Unser erstes Thema heute bringt uns zur Welt der AirTags. Hallo Alex.
Hallo.
Hannes.
Hallo.
AirTags begleiten uns jetzt seit wie lange? Ein Jahr? Eineinhalb?
Also mich seit Launch.
Seit Launch.
Und der war? Dann weißt du sicher.
Da war Pandemie und da hat man irgendwie das Zeitgefühl verloren.
Ich glaube vor einem Jahr.
Ich glaube es war 2020, wenn ich mich richtig erinnere.
Das sind schon 2 Jahre.
Ja, das sind schon 2 Jahre, richtig, ja.
Da sieht man die Pandemie.
Absolut, ja. Zeitgefühl ist absolut dahin. Die AirTags für alle, die vielleicht noch keine haben oder noch nichts davon gehört haben, sind kleine Tracking-Geräte, die man in erster Linie für Schlüssel, Taschen, Gepäck, Haustiere verwenden kann. Und es wird das ganze iPhone-iPad-Netzwerk verwendet. Also jedes Apple-Gerät quasi sucht mit, ob man will oder nicht. Und wenn man seinen Tag verloren hat oder besser das, was dranhängt, kann man so relativ schnell eine gute Position finden, also zumindest, wo es zuletzt gesehen wurde. AirTags waren jetzt vor kurzem wieder in den Apple News quasi drinnen beim Thema Datenschutz und Sicherheit. Von Anfang an, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, gab es Themen mit Stalking oder Datenschutzverletzung von Standort sozusagen, wo man unbemerkt Leuten einen Tracker entweder am Auto montiert hat oder irgendwo mitgegeben hat. Und das Apple hat verschiedenste Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um dem vorzubeugen. Also wenn du ein iPhone hast und du hast einen AirTag dabei, der nicht dir gehört, bekommst du auch eine Meldung, die dir sagt, hey, ein AirTag von so und so bewegt sich mit dir. Ist auch lustigerweise innerhalb zum Beispiel von Familienfreigaben so, also ich bekomme diese Meldung laufend, dass ich den Schlüssel meiner Frau mit dabei habe, wenn wir gemeinsam im Auto sitzen. Etwas, was ich persönlich als unglaublich nervig einstufe. Wenn man so Artikel liest derzeit, ist aber genauso im Vordergrund auch dieses ungewollte Tracken.
Also ich glaube, es ist wichtig bei dem Thema zu erwähnen, da geht es nicht darum, dass die eigenen AirTags zum Angriffsziel werden, sondern es geht wirklich darum, dass dir ein fremder AirTag untergejubelt wird.
Ja, genau. Also es geht nicht darum, dass jemand die Orte meiner AirTags irgendwie mitverfolgt, ganz im Gegenteil, sondern ich möchte den Hannes jetzt zum Beispiel verfolgen und ich stecke ihm einfach einen AirTag von mir zu. Die Dinger sind ganz klein und leicht. Ich meine, das ist effektiv eine 2-Euro-Münze ungefähr von der Größe, nicht viel schwerer oder dicker. Und ich kann das eigentlich überall einfach zustecken. Und sei es im Auto, in der Stoßstange einfach irgendwo hinein oder im Fahrrad oder in eine Tasche hineinstecken einfach. Und kann dann eigentlich die ganze Zeit zuschauen, wo der Hannes ist.
Wie siehst du das, Hannes?
Ich habe jetzt ein bisschen Angst.
Ja, hast du nicht. Nein. Aber ja, es ist schon ein, also dieser Aspekt der AirTags ist etwas, wo, glaube ich, Apple natürlich absolut im Klaren war von Anfang an, als dieses Produkt geplant wurde, dass es hier doch Potenzial gibt, das falsch zu verwenden oder so einzusetzen, wie es nicht gedacht wurde. Daher auch die ganzen Sicherheitsmaßnahmen. Also das Ding fängt auch zum Läuten an, wenn es sozusagen jetzt mit wem anderen mitgeführt wird. Die wirklich spannende Entwicklung, eigentlich letztes Jahr, glaube ich, war das, ist der ganze Aspekt der Nicht-iPhone-Besitzer. Also ein Android-User bekommt eigentlich keine Warnung, dass er einen AirTag mit sich führt, der offensichtlich nicht ihm gehört, weil er kein iPhone hat. Das heißt, da hat Apple, glaube ich, auch nachgebessert, wenn ich mich richtig erinnere, mit einer Android-App, die auch mitsucht nach AirTags in der Nähe.
Nein, nein. Du kannst aktiv damit suchen, aber sie sucht nicht passiv. Und ich glaube, das ist auch eines der größeren Probleme dabei, dass du halt die Systemintegration nicht hast, die du beim iPhone zum Beispiel hast. Und dass du deswegen eigentlich nur begrenzt darauf aufmerksam gemacht werden kannst.
Und du müsstest als Android-User auch auf die Idee kommen zu sagen, ich gehe jetzt in den Play Store und ich suche mir jetzt eine Apple-App, um AirTags zu suchen, weil ich gerade auf die Idee, also generell weit hergeholt. Also es fühlt sich für mich ein bisschen an wie ein Alibi-Move zu sagen, ja schau, wir haben das auch, aber in Wahrheit, ja.
Ist es jetzt, ich kenne, glaube ich, keinen Android-User, der sich freiwillig eine Apple-Software auf seinem Gerät installieren würde.
Ich habe letztens eine Zahl gesehen von Apple Music-Usern über der Android-App. Das waren gar nicht so wenig. Also ich war jetzt ein bisschen überrascht, wie viele Android-User eigentlich Apple Music verwenden. Ich meine, ich glaube nichts im Vergleich zu Spotify noch, aber...
Ja, aber es kann auch ein Zweitgerät sein.
Hast recht, ja, kann durchaus sein. Aber ich war nur überrascht auch, weil ich es letztens gesehen habe, wie viele das eigentlich sind. Also keine genaue Zahl, aber es hat mich auf jeden Fall überrascht, ja. AirTags waren noch einmal in den Nachrichten jetzt vor kurzem und es ging um das Thema modifizierte AirTags. Das heißt, auf eBay und Etsy, glaube ich, wurden AirTags angeboten, wo die Lautsprecher hardware-seitig manipuliert und getrennt oder entfernt wurden. Das heißt nämlich, wenn ich jetzt zum Beispiel einem Android-User folgen möchte und ihm den AirTag zustecke, der modifiziert ist, App-Warnung bekommt er sowieso keine, weil er kein iPhone hat. Aber gleichzeitig läutet auch der Lautsprecher nicht mehr als Warnung sozusagen. Das heißt, es gibt eigentlich wirklich keine realistische Möglichkeit, den zu finden. Jetzt ist die Frage, ist das ein Fall, eurer Meinung nach, den Apple hätte eine Vorkehrung treffen sollen von Anfang an? Ist das nicht eine Art Fehlverwendung des Produkts, die bei der Konzeptionierung schon beachtet hätte werden sollen? Ist es eine Überreaktion? Ist es einfach es gab immer schon kleine GPS-Trackers von im Internet, also Amazon, AliExpress etc. Habe ich für 30 Euro so einen Mini-GPS-Tracker bekommen, habe eine SIM-Karte hineingegeben und konnte das Ding auch irgendwo hingeben. Das hat auch niemanden interessiert, ja. Also ist jetzt nicht neu, also das ganze Thema, ja. Aber es hat halt durch Apple bekommt jedes Thema so einen Massenaspekt. Also du hast sozusagen sofort diese riesige Bewegung, dass es alle interessiert, jeder kennt. Und es ist einfach zugänglicher und einfacher geworden, auch für den, ich sage jetzt einmal, einfachen, der nichts Stalker. Gutes im Schilde. Ja, genau. Ja, also
für den Stalker von Welt.
Genau, für den einfachen Stalker von nebenan ist es einfacher geworden. Ich meine, steht Apple da mehr in der Verpflichtung, etwas dagegen zu tun? Oder ist das ich kann genauso mit einem Auto irgendwo dagegen fahren. Für jedes Produkt gibt es eine Fehlverwendung auch. Ja? Diese Möglichkeit besteht ja.
Ja, aber schafft man nicht quasi dadurch, dass man Awareness schafft, dass das eine Möglichkeit ist, nicht auch gleichzeitig das Problem, dass es dann eher ausgenutzt wird? Also bevor ich diese Story gelesen habe, wäre ich nie auf die Idee gekommen, meinen AirTag jemandem unterzujubeln. Mhm. Ich meine, ich würde es jetzt auch immer noch nicht tun, aber ja. Es ist halt zugänglich zu einem erschwinglichen Preis.
35 Euro für einen Einzelnen.
Und vor allem auch die Batterielaufzeit ist ja ewig bei den Dingern.
Mhm. Weil das Problem, glaube ich, auch weniger Leute sind, die jetzt dadurch auf die Idee kommen und wahrscheinlich mehr Leute, die die Idee schon vorher hatten und jetzt eine recht simple Möglichkeit dadurch bekommen. Mhm. Also ich glaube, es ist nicht unbedingt ein Problem, das jetzt neu entsteht dadurch und sehr viel mehr Leute anzieht, um es auszunutzen, sondern eher ein Problem von Leuten oder für Leute, die schon in irgendeiner anderen Form davon vielleicht davor betroffen waren und jetzt mit einer neuen Herausforderung konfrontiert sind dadurch.
die Zugänglichkeit ist einfach ein großer Aspekt. Ich muss übrigens nachreichen und korrigieren, die AirTags wurden im April 21 vorgestellt. Das heißt, wir haben sie jetzt noch nicht ganz ein Jahr. Also wenige Apple-Produkte bis jetzt standen in meiner Erinnerung so negativ im Rampenlicht mit dieser Begleiterscheinung oder mit diesem Begleitthema ein bisschen. Ich möchte trotzdem ganz kurz Zeit nehmen, um zu erwähnen, wie toll AirTags eigentlich in der eigentlichen Verwendung sind. Also ich glaube, wir haben jetzt, das Thema ist natürlich die ganze Datenschutz- und Sicherheitsaspekt jetzt gerade von den AirTags, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe einen AirTag am Hundegeschirr drauf, ich habe einen auf jedem Schlüssel einen drauf, ich habe im Auto einen drinnen, einfach wer weiß, wo das Auto gerade ist. Ja. Also es immer wieder mal Anwendungsbereiche, wo ich mir einfach denke, genau wie du sagst, Hannes, also die Zugänglichkeit mit 35 Euro für einen oder 119 für vier ist einfach unglaublich. Also man fängt an, Sachen zu tracken, die man vorher eigentlich nicht getrackt hätte. Und
also ich finde den Preis natürlich hoch, aber es gibt halt auch kein Konkurrenzprodukt.
Genau,
mit nicht dieser Verbreitung, mit dieser Einfachheit.
Also es gab ja früher Tile-Trackers. Ich glaube, die haben es in Europa nie wirklich ganz geschafft. Also,
leider, ja.
Die Idee hier war aber natürlich, um einen Tile zu tracken und zu finden, also um die Hauptfunktion zu nutzen, mussten die anderen Geräte auch die Tile-App haben. Und nur dann wurden sie Teil des Suchnetzwerkes. Was Apple mit dem AirTag natürlich geschafft hat, ist etwas, was kein anderer Hersteller so einfach machen könnte, weil sie natürlich das iPhone nutzen, egal ob du AirTags hast oder nicht. Das heißt, jedes iPhone im Umfeld sucht immer nach AirTags und meldet Positionen zurück. Das ist halt eine Alleinstellung, die wirklich nur ein sag ich mal, Mobiltelefonhersteller machen könnte. Gut, das Privacy-Thema entwickelt sich ganz spannend. Also Apple entwickelt auch mehr und mehr Sicherheitsaspekte weiter. Es wird in den nächsten Updates wieder ein paar detailliertere Anweisungen geben, wenn ein AirTag in deiner Nähe gefunden wird, der nicht dir gehört, wie du ihn auseinandernehmen kannst und sozusagen abdrehen kannst. Es gibt Hilfen, wie man AirTags finden kann, die einem nicht gehören im Umfeld. Also Apple adressiert das Thema schon und ich glaube, es bleibt sehr spannend zu sehen, was in nächster Zeit damit passiert. Ja, an dieser Stelle möchte ich ganz kurz über unseren ersten Sponsor heute reden, das ist Satechi. Satechi baut unglaublich coole Zubehörprodukte, angefangen von Ladegeräten über Adapter, über Kabel, also eine richtige Bereicherung für dein Apple-Ökosystem. Ich persönlich verwende ein Ladegerät von ihnen, wo ich mit zwei USB-C und zwei USB-A-Adaptern eigentlich alles anschließen kann, was ich so im Alltag verwende. Ihr findet auf www.apple-guru.at alle Satechi-Produkte, die ich führe und von denen ich überzeugt bin. Ich weiß nicht, wie schaut es bei euch aus? Hannes, habt ihr Satechi-Produkte im Einsatz, Alex?
Ja, ich habe den Mac Mini Stand im Einsatz. Okay. Quasi USB-C-Hub für einen Mac Mini, wo der genau passt, genau unter den Mac Mini passt.
Und das ist der quasi wie ein zweiter Mac Mini drunter noch einmal.
Genau, ja, genau. Gleiches Design und bringt ein paar Ports an die Vorderseite, was natürlich ganz praktisch ist, weil cool. Man USB-Sticks dann nicht immer hinten am Mac Mini herumfischen muss, sondern einfach direkt vorne griffbereit hat und anstecken kann.
Ich war zu geizig für den, ganz ehrlich. Ich habe noch gehabt einen alten Monitor-Stand von ihnen, also so eine kleine Aluminium-Standfuß, wo du quasi den Bildschirm draufstellst und dann auch diese USB-C-Ports hast. Ich habe den Mac Mini quasi hineingeschoben in den Stand und habe das einfach drüber stehen. Also ich wollte nicht noch einen nehmen, aber ich weiß genau, was ich als Produkt meinst. Ich finde das ziemlich cool. Das gibt es jetzt auch mit der Möglichkeit, eine SSD intern einzubauen, glaube ich, oder? Das ist jetzt, haben Sie auch kurz.
Ja, ich habe allerdings noch die Originalvariante. Das angenehm ist, aber es passt so exakt zum Mac Mini dazu, es fällt gar nicht auf, man macht sich gar keine Gedanken.
Man glaubt, das gehört dazu, gell? Ja, ich weiß, es schaut echt gut aus, ja, gefällt mir auch, ja. Also, wie gesagt, Satechi-Produkte, wirklich, wirklich cool. Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung für Satechi, also von Satechi. Das ist wirklich etwas, worüber wir uns sehr freuen und die Produkte sind wirklich einzigartig. Ja. Alex, hast du irgendetwas im Einsatz von ihnen?
Also aktuell habe ich noch kein Satechi-Produkt, aber ich könnte...
Das ist ein guter Zeitpunkt, etwas zu holen von ihnen.
Ich könnte mir vorstellen, dass ich mir auch einen Mac Mini Stand hole.
Du bist auch ein Mac Mini User.
Natürlich.
Wir sind alle... Das ist lustig. Also Mac Mini generell, ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber in der großen Masse ist das, glaube ich, noch nie wirklich ein Produkt gewesen, das viele Leute gekauft haben, aber gleichzeitig ist es so ein...
Also ich glaube, 80% habe immer ich gekauft.
Gefühlt, ja, ich kann mich erinnern. Ja. Du hast immer regelmäßig Mac Minis gekauft, aber ich finde die Dinger eigentlich so genial, vielseitig einsetzbar und preislich für einen Mac, muss man ehrlich sagen. Also ich glaube, Einstieg ist bei 7,99 immer noch, also für M1 jetzt, aber wirklich tolle Geräte. Also Mac Mini Mega, wirklich, in jedem Punkt. Ja. Du hast auch immer Mac Minis gehabt, oder?
Ja.
Warum?
Vor allem, also der iMac hat ja schon einen Bildschirm eingebaut, aber ich bin eigentlich jemand, der zwei Bildschirme verwendet und es gibt einfach optisch keinen passenden zweiten Bildschirm
zum iMac.
Ja. Daher Mac Mini mit zwei gleichen Bildschirmen.
Also Symmetrie-Sache. Ein
saubereres Bild auf dem Schreibtisch.
Aus Interesse, Dual-Bildschirm-Setup. Das ist so ein, also was ich immer hatte, das ist so eine Grundsatzfrage ein bisschen. Einer mittig und der andere seitlich oder hast du den Spalt in der Mitte, in der Mitte? Wie machst du dein Setup?
Also, um es genau zu nehmen, sind sie nicht mittig. Mhm. Also, der eine ist eher dominant in der Frontalansicht und der zweite halt doch über den Stand mit der Möglichkeit zur Pivot-Funktion, damit man eben das Beste aus beiden Welten hat.
Mhm. Okay. Das hat mich also früher im Büro immer das Thema gehabt, wer baut seine Bildschirme wie auf? Ich fand das immer ganz spannend. Also, ich habe immer gehabt, ein Hauptdisplay in der Mitte oder auf der Seite MacBook und auf der anderen Seite das zweite Display. Der Clemens hat lange Zeit lang sein Notebook in der Mitte gehabt und links und rechts ein riesiges Display, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Das kann er vielleicht nächstes Mal verteidigen, die Ansicht, das so zu machen, aber meins war das nie. Dein Setup macht Sinn in meinen Augen ein bisschen, aber du brauchst halt ein Hauptdisplay, also irgendwas, und das sollte das Große sein, weil sonst ist es irgendwie total, ja.
Und man sollte halt gerade draufschauen, weil...
Wie wahrscheinlich, oder? Meistens.
Wenn man die Möglichkeit hat, wieso
nicht? Na, macht total Sinn, ja. Ja, also Satechi, noch einmal abschließend, danke für den Support und wir freuen uns wirklich. Ja, wir kommen zum zweiten Thema. Es ist durch die Betas rausgekommen, dass in iOS 15.4, also im nächsten bevorstehenden Update, Apple einen kleinen Wechsel am System vorhat, dass Face ID auch mit Maske funktionieren wird. Also das heißt nicht die bestehende Biometrie, die schon aufgenommen wurde, aber du kannst dein Gesicht mit Maske registrieren und stimmst halt zu, dass du sozusagen geringere Sicherheit ausgesetzt bist. Das heißt, es ist ein geringerer Match sozusagen am Prozentsatz, ob das wirklich du bist. Für mich stellt sich eine Frage immer wieder. Ich meine, die Pandemie haben wir jetzt 2 Jahre ungefähr, plus minus, glaube ich, ziemlich genau. Warum erst jetzt? Also ist es wegen Soft, ist es Roadmap-Sache? Was ist geplant? Passt es nicht dazu? Apple hatte wahrscheinlich nicht gedacht, dass die Pandemie schneller weg ist. Also für mich nur eine spannende Frage, warum erst jetzt? Hast du eine Idee, Alex? Warum?
Also ich könnte mir da eigentlich 3 Themen vorstellen. Das eine Thema ist sicher die personelle Ressourcenknappheit während der Pandemie. Wir wissen nicht, wie viele Leute da in Quarantäne waren oder sonstiges. Das bremst natürlich. Zum anderen, als Face ID in der ursprünglichen Version gekommen ist, gab es da ja gewisse Problemchen. Mhm. Die wollte man dieses Mal sicher nicht. Und
was meinst du mit Problemchen? Was war da? Das, ich erinnere mich. Du meinst dieses Ähnlichkeitsthema, also mit Zwillingen,
richtig, ja.
Ich weiß schon wieder. Also für die Zuhörer auch, also ich glaube, es gab Berichte von Zwillingen mehrfach, wo sie gesagt haben, dass sie einander die Telefone quasi aufsperren konnten. Und du meinst, wenn das Gesicht halb verdeckt ist, ist einfach der
Wahrscheinlichkeit. Muss sicher der Algorithmus angepasst werden.
Und macht Sinn, ja.
Als drittes Thema könnte ich mir durchaus vorstellen. Das ist eigentlich das erste Mal, dass wir mitbekommen, dass Apple akut auf etwas reagiert. Also gerade aus dem medizinischen Bereich war das sicher schon öfter ein Thema, dass sich das gewünscht worden ist. Aber wir haben halt jetzt eben gesehen, wie schnell Apple auf solche akuten Themen reagieren kann. Und das dauert wahrscheinlich einfach seine Zeit. Mhm. Wir also haben
stimmt,
halt nicht wirklich,
ja, es stimmt,
woran sollen wir es messen?
Ich habe einige Berichte.
Lang gedauert hat oder.
Naja, ja. Mir fällt ein Thema ein, an dem man es messen kann, das auch pandemiebedingt war, wenn man an die Contact Tracing APIs denkt, die Apple gemeinsam mit Google eingeführt hat. Die waren eigentlich enorm schnell da. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie lang es exakt gedauert hat, aber ich glaube, das war ein Projekt, das gestartet ist, als quasi ersichtlich war, dass die Pandemie ein tatsächlich relevantes Ausmaß annehmen wird, und innerhalb weniger Wochen bis Monate war das dann umgesetzt. Mhm. Kann mir vorstellen, dass möglicherweise dadurch auch Ressourcen gebunden waren, auch wenn sich die Bereiche überschneiden sich
doch schon,
wahrscheinlich sogar personell, weil doch beide Security-Bereiche sind. Und möglicherweise war auch da die Prioritätensetzung eine andere im ersten Moment. Mhm. Und hinzu kommt, glaube ich, auch noch, dass man für Face ID ja nicht nur ein Datenset braucht, wie man es bei anderen Machine Learning-Aufgaben hat, wo man fertige Fotos nehmen kann, sondern dadurch, dass das Ganze tatsächlich mit 3D-Daten arbeitet, muss man vermutlich auch um Qualitätssicherungsaspekte zu beachten, tatsächlich mit physikalisch vorhandenen Gesichtern arbeiten und das Ganze prüfen, was natürlich in einer Pandemiesituation mit Homeoffice und allem, was dazukommt, möglicherweise dann auch noch erschwerend hinzukommt.
Dazu kommt auch noch, dass es, nachdem es hier um biometrische Daten geht, bei Apple alles am Gerät berechnet wird. Das heißt, das muss auch wirklich auf den Geräten dann nicht nur getestet, aber auch wirklich Daten gesammelt werden. Das ist ja nichts, was dann in der Cloud kalkuliert oder zusammengeführt wird, sondern das sind ja alles wirkliche auf den Geräten Berechnungen. Das heißt, gerade so Homeoffice-Herausforderung für viele ist wahrscheinlich sicherlich in der Entwicklung da echt ein Thema. Ich habe gelesen, weil du gesagt hast, wegen Ärzte, das Thema gab es sozusagen schon öfter. Stimmt, ich habe einige Berichte gelesen über Ärzte, die schon lange über das Thema klagen. Also die quasi das, was ich interessant fand, weil viele Ärzte klagen, dass Touch ID gegen Face ID sozusagen ein Downgrade war. Wobei ich auch glaube, dass sie mit Handschuhen sehr viel herumrennen. Also ich glaube, das ist ein generelles Thema, ist einfach Touch ID und Face ID. Und gerade seit, ich müsste nachschauen, ich glaube, es ist seit dem letzten großen WatchOS-Update vorletztes Jahr, also 2020, gibt es die Möglichkeit, ja Face ID sozusagen zu überspringen, wenn du eine Apple Watch trägst mit aktueller Software, die mit dem iPhone verbunden ist. Also ich verwende das die ganze Zeit. Ich probiere das iPhone aufzusperren mit Face ID. Face ID erkennt eine Maske, sieht die Uhr ist verbunden und sperrt das iPhone gleich auf. Ich finde es unglaublich angenehm und praktisch, auch wenn ich diese kleine Verzögerung drinnen manchmal sehr nervig verspüre, es gibt eine Sekunde Verzögerung oder so zwischen dem Aufsperren, während noch überprüft wird, glaube ich. Also ich werde auf jeden Fall Face ID mit Maske probieren. Also wirklich auf dem Produktivgerät und auch registrieren, weil für mich ist das ein riesiger Bonus. Im Alltag, wenn ich die Uhr vergesse oder so, also passiert bei mir immer noch nach all den Jahren, dass ich ohne Uhr aus dem Haus gehe. Probiert ihr es aus? Wird das was für euch sein?
Also was mir zum Beispiel aufgefallen ist, Online-Banking funktioniert nicht. Also ich kann meine Überweisung nicht signieren.
Aber lustig, dass du das sagst, weil manche Apps, und das, ich müsste jetzt nachschauen, welche ich da als Beispiel habe, manche Apps sagen dir mit der Maske einfach nur, geht nicht, probier es nochmal, Face ID. Manche prompten dich aber für den Passcode, für die Eingabe, und du kannst quasi Face ID umgehen. Also das machen manche.
Ich bin nicht sicher, ob das an der App liegt. Ich glaube, das ist eher eine Frage, wie viel gescheiterte Versuche es zum Beispiel gab. Also das ist, glaube ich, eher ein Betriebssystemaspekt.
Nein, ich muss widersprechen. Also Online-Banking, George, mein Lieblingsbeispiel, egal was ich tue, egal ob ich eine Maske trage, egal was ich mache, er lässt mich nicht mit dem Passcode rein. Er fragt mich immer noch Face ID. Mit dem Geräte-Passcode, also mit dem iOS-Passcode lässt er mich nicht hinein. Er lässt mich 4-5 Mal oder 3-4 Mal Face ID machen, sagt immer fehlgeschlagen. Dann kann ich mich in der ersten Bank einloggen, anders, also mit S-Identity kann ich mich über 2-Faktor einloggen, klar, aber nicht mit dem Geräte-Passcode. Es gibt aber Apps, die mich erkennen im Face ID-Schritt und sagen, hoppala, Maske, und ich kriege gleich eine Passcode-Eingabe.
Also ich weiß, bei Signal zum Beispiel ist letzteres der Fall.
Mhm. Ich verwende Signal leider nicht, aber
wenn es fehlschlägt, kommt automatisch die Frage nach dem Geräte-Passcode. Mhm.
Shopify zum Beispiel ist eine davon. Ich habe es jetzt gerade probiert. Shopify ist genau so eine, die mir einfach sagt, use Face ID to log into Shopify, aber er bietet mir den Passcode an stattdessen. Das heißt, es muss sehr wohl ein Programmierthema sein sozusagen von der App. Wie verwende ich Face ID oder was für ein Fallback-Szenario baue ich ein? Ja? Und also allein deswegen, ganz richtig, wie du sagst, Alex, viele Apps tun es einfach nicht oder bieten es nicht an. Da würde ich mich über Mask, also ich nenne es jetzt Mask ID, Face ID mit Maske, würde mich sehr freuen.
Das ist tatsächlich der eine Punkt, der mich an der Alternativvariante mit der Watch stört. Muss dazu sagen, diese Verzögerung merke ich eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Liegt vielleicht auch daran, dass ich oft genug oder vielleicht sogar überwiegend mit Maske versuche zu andocken. Mhm. und eigentlich in den weniger häufigen Fällen tatsächlich ohne mittlerweile. Und deswegen die Verzögerung vielleicht nicht merke und sie mich auch gar nicht stört. Und ich mir deswegen auch noch nicht sicher bin, ob ich dann tatsächlich ausprobiere, den anderen Weg zu gehen. Aber
Warum würdest du nicht Face ID mit Maske verwenden? Hast du Sicherheitsbedenken? Ehrlich? Also, was ist.
keine relevanten, es ist ein Aspekt, aber keiner, der mich jetzt unbedingt davon abhalten wird. Es gibt, was ich mitbekommen habe, eventuell Probleme bei Brillen und Sonnenbrillen, weil du, glaube ich, das Attention Awareness Feature aktivieren musst, weil du weniger Datenpunkte im Gesicht hast. Und um das auszugleichen, wird scheinbar mehr Fokus noch auf die Augenerkennung gelegt und auf diesen Gesichtsteil, der natürlich noch sichtbar ist. Ich weiß noch nicht, ob und inwiefern das dann tatsächlich ein relevanter Unterschied ist, aber könnte mir vorstellen, dass sich das in der Praxis vielleicht dann bemerkbar macht. Und ich sehe mit der Watch eigentlich, abgesehen von diesem Aspekt, dass man halt tatsächlich nur das iPhone entsperren kann und keinerlei Apps und zum Beispiel keinen Passwortmanager. Das ist das, was mir im Alltag
One
eigentlich am
Password.
meisten auffällt, dass ich zwar das Gerät anlocken kann, aber sobald ich mich irgendwo einloggen will und von Passwort aktivieren möchte, dann
Also ich erwische mich immer
scheitert
dabei
es.
in Geschäften oder sonst irgendwie so diesen Shame-Blick nach unten kurz mit Maske ganz kurz zu verschieben, um Face ID zu machen, weil es einfach in manchen Situationen, ich brauche jetzt einen PIN-Code oder ich muss jetzt da hinein und wenn ich mein Master-Kennwort eingebe mit 38 Zeichen, Groß, Klein, Sonderzeichen, dann stehe ich übermorgen noch dort, ja.
Das ist ein weiterer Aspekt, den wir wahrscheinlich jetzt nicht so sehr merken, weil wir alle die Apple Watch auch tragen. Aber was, glaube ich, auch nicht funktioniert, ist Apple Pay zum Beispiel im iPhone mit Maske in der aktuellen Version.
Passcode, ja, da bekommst du Passcode-Frage sofort
Und
jetzt,
je
ja.
nachdem, wie dein Passcode ausschaut, kann das mehr oder weniger nervig und im
Ja, wobei die
Geschäft
meisten
eventuell
Leute,
auch,
glaube ich, vier- oder sechsstellige Passcodes verwenden.
was sie
Also,
nicht sollten, aber.
ich sage jetzt nicht, dass ich auch einen sechsstelligen verwende. Alex?
Also 6 Stellen sind schon mal 2 Stellen mehr als meiner.
Okay. Du verwendest einen vierstelligen immer noch?
Mehr kann ich mir nicht merken.
Da habe ich einen unglaublich guten Tipp. ich meine, ich muss jetzt aufpassen, wie ich das jetzt sage, weil ich natürlich
Du
meinen.
kannst dein Geburtsdatum verwenden, dann
Nein,
merkst du
nein,
es
nein,
dir.
das nicht, aber ich war ja jahrelang, so wie wir alle, auf vierstelligem Passcode und ich bin vor genau dem gleichen Problem gestanden. Ja? Also ich wollte keinen sechsstelligen Passcode, weil ich mir einfach eine sechsstellige Zahl im Vergleich zu der vierstelligen, die ich mir immer gemerkt habe, echt schwer merke. Meine Idee war einfach, zwei Nullen anzuhängen an einen vierstelligen. So blöd das klingt, das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Und seitdem merke ich mir auch einen sechsstelligen Code. Also, nachdem ich deinen vierstelligen nicht weiß, keine Sorge, du kannst gern zwei Nullen anhängen. Du kannst auch ganz rogue gehen und eine andere Zahl nehmen. Aber also, ich glaube, dass das ein Weg ist, um auf einen sechsstelligen Passcode zu kommen, so nebenbei am Rande. Ja. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich zwei Nullen an meinen vierstelligen gehängt
Es
habe,
sind
aber.
zwei Einsen.
Das sind zwei Nullen eigentlich, ja. Also, aber okay, ja. Ja, also Face ID mit Maske, ich bin echt gespannt. Also, wenn man sich die Betas so ein bisschen anschaut und ein bisschen probiert, glaube ich, funktioniert das Ganze ein bisschen so wie dieses Alternate Appearance aufsetzt, dass du quasi mit Maske und ohne Maske dich
Ich bin mir nicht sicher, ob nicht nur ein Setup quasi geht.
Okay.
Also ich glaube, man muss neu
Muss neu, genau,
einrichten.
das auf jeden Fall,
Das auf
ja.
jeden Fall. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man nicht auch dann nur eine Variante wählen kann. Zumindest bilde ich mir ein, dass ich es so gelesen habe, was mich auch ein wenig davon absteckt. Also wenn es die Möglichkeit gibt, dass man beide Varianten parallel aktiviert, dann wäre es natürlich interessant.
Also ich glaube, du kannst beide Varianten haben, weil beim Setup-Screen, also ich habe es jetzt gerade noch einmal offen, ja, auf Englisch nur, use Face ID with a mask, you won't need to wear a mask during Setup. Das heißt, wenn er beim Einrichten keine Maske braucht, dann nimmt er ja die Biometrie vom ganzen Gesicht. Dann, wenn ich mich registriere mit dem ganzen Gesicht, dann wird es auch ohne Maske gehen.
Es funktioniert sicherlich auch ohne Maske, das ist
Ja.
gar nicht so das Problem. Es ist halt die Frage, was sind die Abschläge, die man dafür in Kauf nehmen muss. Wobei ich glaube, im Alltag wird eine gewisse Verringerung der Sicherheitsstandards für die meisten Menschen keine große Rolle spielen.
Ich glaube auch. Also, ich kann mich an die Keynote damals erinnern. Was war Touch ID? Die Rate an gleichen Falsch-Positiv sozusagen war
1 zu 100.000?
Nein, zu 50.000, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Also jeder 50.000ste hat denselben Fingerabdruck oder zumindest einen so ähnlichen Fingerabdruck, dass man durch Touch ID quasi durchkommt. Und Face ID war 1 zu 1 Million, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Wobei sie diese Zwillingsausnahme, glaube ich, bekannt gegeben haben, als sozusagen statistisch zwar nicht relevant, weil so wenig, aber halt in dem Fall ist es sehr relevant, weil die Person vielleicht sogar noch im selben Haushalt lebt. Ja? Also das, ja, das schon. Die Sicherheitsverringerung durch Maske, also ich glaube auch nicht, dass es für die meisten Leute wirklich ein schlagendes Thema wird. Also überhaupt nicht, kann ich mir ehrlich gesagt vorstellen.
Ist es überhaupt eine Verringerung? Weil es kann ja genauso gut bedeuten, dass mehr Datenpunkte um die Augenregion, vielleicht die Ohren.
Aber wenn du nicht, wenn du weniger Datenpunkte zum Abgleichen hast, ist es nicht eine Verringerung, weil du quasi automatisch dann mehr also, Matches hast? Sicherlich
eine höhere Rate an falsch-positiven
genau. Matches. Weil du einfach einen Prozentsatz an Leuten hast, die früher sozusagen in dasselbe Schema hineinfassen, weil du einfach weniger Fläche, egal wie genau, kann man auch nicht sagen, aber ich weiß, was du meinst, ja. Wird spannend, nachdem sie die Hardware aber nicht ändern. Also es ist dasselbe Dot-Matrix-Projektor drin und es ist quasi dieselbe Basis. Glaube ich, wird es jetzt nicht viel mehr sicherer sozusagen für den kleinen Bereich oder so. Also ich glaube, das wird schon eine Abstufung werden.
Aber wir wissen nicht definitiv, dass es unsicherer wird.
Nein, das stimmt, ja. Also
es gibt, glaube ich, noch keine genauen Daten, noch keine Testdaten.
Ist aber auf jeden Fall spannend zum Zuschauen. Also es wird auf jeden Fall ja, wird ein spannender Punkt im nächsten Update sein. Gerade in dieser Pandemie jetzt sehr passend. Ja. Eine Sache heißt es aber noch, für mich zumindest, ist es für euch auch so, das ist der offizielle Tod von Touch ID. Also es ist jetzt quasi wirklich gar kein Grund mehr da, warum. Ich meine, ich habe das Gefühl gehabt mit dem iPad Air, mit dem letzten, mit dem Touch ID im Power-Knopf drin. Also sie haben ja beim iPad Air den Touch ID-Sensor wieder ins Leben gerufen, in den Ein-Ausschalt-Knopf, ohne Face ID auf dem iPad. Und das war ja ein Pandemie-iPad quasi. Also das von der Zeit her, ja. Für mich hat sich das irgendwie angefühlt wie, ist das ein Überlegen, ob vielleicht nicht das doch Sinn machen würde, wieder Touch ID zurückzubringen ein bisschen. Masken werden bleiben wahrscheinlich, sagen alle. Also das ist jetzt sozusagen Pandemie hin oder her, aber das Thema Maske zu manchen Jahreszeiten wird wahrscheinlich auch in unseren Kreisen ein Thema werden. Ist Touch ID damit nicht eigentlich ganz tot? Also es gibt dann wirklich keinen Grund mehr dafür? Wie seht ihr das?
Ich hoffe nicht. ich bin zwar großer Fan von Face ID und es funktioniert bei mir um Welten besser als Touch ID jemals funktioniert hat.
Du warst der mit den kaputten Fingerabdrücken.
Richtig, ja. Ich war irgendwie der Einzige im Store, der regelmäßig Probleme damit hatte.
Ich kann mich erinnern, ja.
Aber ich fände eigentlich, es wäre die naheliegendste und beste Variante, einfach beides zu kombinieren, dort, wo es möglich ist. Und gerade wenn man sich
eine Kombination, ja.
iPad nicht entweder oder, sondern wenn Rückkehr von Touch ID, dann in Kombination mit Face ID, zumindest bei den Geräten, wo Face ID jetzt schon vorhanden ist. Warum nicht? Also, warum nicht beides nutzen, wenn man die Möglichkeit hat und es wie beim iPad Air zum Beispiel im Powerbutton verstecken kann.
Und das heißt, ein iPhone mit Touch ID im Powerbutton, dann könnten sie aber eigentlich Face ID mit Mask wieder reduzieren, oder?
Ja, sie müssen es gar nicht reduzieren, aber ich glaube, es gibt einige spannende Möglichkeiten, um Abstufungen zu schaffen und zum Beispiel, so gut die Sicherheit auch ist, sie noch weiter zu erhöhen, weil wir wissen alle, es gibt ja zum Beispiel dieses Attention Awareness Feature bei Face ID, um nicht mit schlafenden Personen zum Beispiel das Telefon zu entsperren.
Genau, ja.
Und eine
Kinder
Kombination,
und Eltern ist das ein gutes Stichwort.
Eine Kombination von beiden könnte ich mir zum Beispiel auch auf App-Basis vorstellen, dass ich zum Beispiel bei meinem Passwortmanager einstellen kann, ich möchte sowohl Face ID als auch Touch ID Authentifikation haben, weil es da einfach um besonders sensible Bereiche geht und dafür reicht es mir beim Entsperren des Geräts, wo ich möglichst schnell ein Ergebnis haben will, wenn zumindest einer der beiden Sensoren, vielleicht auch egal welcher von beiden das jetzt ist, je nachdem welcher schneller reagiert, ein positives Ergebnis liefert. Und ich sehe eigentlich keinen Grund, warum man nicht beides kombinieren sollte, außer dass der Touch-ID-Sensor in der Herstellung wahrscheinlich ein paar Dollar mehr kostet. Aber ja, es wäre, finde ich, eine spannende Möglichkeit.
Also ein Aspekt, der mir noch einfällt für die Kombination von beiden, ist, das iPad mit Face ID kann ja im Portrait- und im Landscape-Modus verwendet werden, also Breitbild und Querbild und stehen sozusagen. Ja. Das iPhone nicht. Nicht einmal das aktuelle 13 Pro Max. Also es ärgert mich zum Beispiel immer wieder, du musst es, wenn du am Abend im Bett liegst oder so und auf die Uhr schaust oder so oder irgendwas aufmachen willst, wo du aufsperren müsstest, musst du es halt schon so drehen, dass du halt gerade drauf schaust wieder. Und das wäre mit Touch ID zum Beispiel ein kurzes Draufhalten am Rand und du siehst Notifications aufgesperrt oder sowas in der Art, wäre eigentlich ein echt cooler Anwendungsbereich.
Gleichzeitig kannst du am iPad zum Beispiel keine Form von Face ID mit Masken verwenden, weder Watch Unlock, das es momentan nicht gibt am iPad und soweit ich weiß, auch die neue Variante nicht ist am nur für, iPad kommen
ist nur für
wird.
iOS, nicht für iPadOS geplant, ja.
Zumindest was vermutlich jetzt, ja, daran liegt, dass in der Vorstellung von Apple zumindest Maske eher am iPhone ein Thema ist, wobei
ja, ich mobilen
sehr oft und vielleicht sogar teilweise öfter am iPad eigentlich Face ID verwenden wollte mit Maske, wo es etwas weniger nervig war, weil man den Passcode mit Magic Keyboard zum Beispiel schneller eingeben kann. Aber gibt, glaube ich, auch keinen wirklichen Grund, warum man diese Varianten nicht auch am iPad anbieten sollte.
Absolut, ja. Könnte natürlich mit dem Sensor zu tun haben, mit dem Stehend und dem Liegend, dass das irgendwie anders ist und sozusagen noch einen noch mehr Arbeit bräuchte, das zu ändern. Ja. Okay, aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wir werden sehen, wie es sich weiter verhält im nächsten Update. Ja. Ja, an dieser Stelle kommen wir zum zweiten Sponsor. Unser zweiter Sponsor heute ist Nanoleaf, ein Smart-Lichthersteller. Nanoleaf macht unglaublich coole geometrische Formen, also in Paneelen, die man zusammenstecken kann und dann als Smart-Licht verwenden kann. Das heißt, ich kann das Licht vom iPhone, vom iPad, von der Apple Watch aus steuern. Und Nanoleaf nutzt HomeKit. Das ist ein Apple-eigenes Smart-Home-Protokoll. Das heißt, ich muss nicht die Nanoleaf-App verwenden, um das zu steuern, sondern ich kann die mitgelieferte Home-App auf allen iPhones nutzen, um die Lichter zu steuern. Die Dinge haben noch so coole Extras, wie zum Beispiel einen Audiosensor, dass, wenn im Raum Musik gespielt wird, die Lichter im Rhythmus mittanzen und Farbe ändern. Ich habe das Ganze im Kinderzimmer hängen. Das ist eigentlich eine unglaublich coole Sache. Und dem Buben gefällt es sehr. Nanoleaf-Produkte findet ihr natürlich auch auf www.apple-guru.at. Alle Varianten, also Prisma, Dreiecke, die Linien, die neuen, die Holzpaneele, haben wir alles online. Kennt ihr Nanoleaf? Habt ihr das schon mal in Aktion gesehen?
Ja, also gesehen schon, aber vom Kauf hat mich eigentlich immer der hohe Preis abgehalten.
Ja, ich meine, je nach Setgröße, also es stimmt schon, es ist keine Kleinigkeit, die größeren Pakete kosten ein bisschen mehr. Man kann aber echt viel damit machen. Also manche hängen es auch hinter den Fernseher und nutzen so eine Art Lichtquelle hinterm Fernseher. Wie gesagt, Kinderzimmer-Einsatz in meinen Augen ganz, ganz cool, aber hat auch solche Gaming-Einsätze, so um eine Gaming-Station rundherum oder auch in der Holzvariante so als Ambient-Lighting, also Wohnzimmer, Küche etc. habe ich auch schon gesehen. Gibt eigentlich ziemlich coole Einsatzbereiche dafür und ja, vielleicht interessiert es jemanden. Nanoleaf, toller Sponsor, vielen lieben Dank dafür. Wir freuen uns immer wieder. Und ja, auf www.apple-guru.at findet ihr alle Produkte von Nanoleaf. Ja, unser drittes Thema heute ist die Ankündigung, dass iPhones sogenanntes Tap-to-Pay unterstützen werden. Und das ist für mich jetzt oder auch in dieser Welt eigentlich eine Neuheit, dass Apple eigentlich ein Gerücht bestätigt hat. Also das ist ein offiziell bestätigtes Gerücht, dass iPhones dieses Jahr noch, glaube ich, Tap-to-Pay unterstützen werden. Ganz kurz, Tap-to-Pay, die Möglichkeit, kontaktlos Zahlungen anzunehmen. Das heißt, Apple Pay kennen wir jetzt in Österreich auch seit kurzem, endlich. Das heißt, wo wir zahlen können mit dem iPhone quasi als Bankomatkarte, aber Tap-to-Pay umgekehrt, jemand kann uns Geld übertragen. Das heißt, gerade für kleine Händler, also für mich ist es zum Beispiel auch ganz spannend, bei Auslieferungen oder wenn etwas abgeholt wird, kann der Kunde dann eigentlich sein iPhone gegen mein iPhone tappen mit einem Betrag und das Geld wird dann übertragen. Wie seht ihr das? Schon gelesen davon, mal abgesehen von der Ankündigung jetzt oder irgendwelche Berührungspunkte gehabt damit?
Ich sehe für mich jetzt momentan wenig Einsatzmöglichkeiten, leider Gottes, zumindest als Empfänger. Bin aber gespannt, das ist ja, soweit ich weiß, anfangs zumindest noch ein USA-only-Feature, Leider, aber ja. Ich glaube schon angekündigt, dass es tatsächlich auch weiter ausgerollt werden soll. Bin gespannt, wie lang das dann dauert und ob es vielleicht die erste Möglichkeit für dich ist, tatsächlich Apple News zu verwenden. Zwar ohne Apple News, aber indem du deine Zeitung vielleicht mit Apple bezahlst als Ersatz dafür. Bin gespannt, was zuerst bei uns einschlagen wird. Das ist seit vielen Jahren abgehende Apple News oder Tap-to-Pay.
Zur Aufklärung bitte, also ich bin jemand, der der Meinung ist, ich würde unglaublich gerne auch zahlen für Apple News und News Plus, auch wenn ich nur die amerikanischen Zeitschriften und Inhalte habe. Ich brauche keine regionalisierte österreichische oder deutschsprachige Version. Ich würde unglaublich gerne auch zahlen für die amerikanische Variante. Es gibt keine Lösung dafür oder es gibt kein Angebot dafür. Leider. Ja. Eine Sache, die ich da recht spannend finde, ist, wir haben zwar Apple Pay bekommen vor ein paar Jahren, was wir aber nicht bekommen haben, ist die Apple Pay Cash Card. Das, für alle, die es nicht wissen, das ist ein in Amerika, Kanada, UK, glaube ich, Australien ist dabei. Das ist eine Art Geld zu übertragen zwischen zwei iPhone-Usern. Also ähnlich wie einfach einer kurzen Echtzeitüberweisung oder PayPal zueinander, kann ich über iMessage und so direkt Geld übertragen von einer Apple-ID zur anderen und die quasi als Zahlungsart in meinem Apple Pay mittragen. Tap-to-Pay im Privatbereich könnte sein, dass es eine Möglichkeit gibt, die Cashcard zu ersetzen oder was Ähnliches zu machen. Also es wird spannend zu sehen, ob das nur für Firmenkunden aufgemacht wird oder ob das auch ein Privatkunden-Feature ist, wo ich dann sagen kann, hey, du hast das Mittagessen gezahlt für uns alle, ich gebe dir meine 10 Euro zum Beispiel jetzt einfach als Tap-to-Pay rüber. Fände ich einen unglaublich coolen Ansatz. Ich persönlich als Selbstständiger verwende Square, also das ist so ein kleines Zahlungsterminal, das sich via Bluetooth verbindet zum iPhone. Ich gebe den Betrag ein und du kannst dann kontaktlos oder mit der Karte direkt daran zahlen. Das würde natürlich eliminieren, dass ich noch so ein Gerät mit mir führen muss, dass ich wieder aufladen muss, dass ich wieder schauen muss, dass es in Reichweite ist, dass Software-Updates, bla 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 etc. gemacht sind. Also das ist schon eigentlich eine sehr spannende Idee und ich bin gespannt, ob es auch im Privatbereich kommt. Über die USA ohne Feature ist natürlich am Anfang immer ein bisschen traurig. Das gibt es leider bei Apple sehr oft.
Weil es in dem Fall, glaube ich, tatsächlich schneller gehen könnte, weil es ja, glaube ich, eben auch vor allem für externe Anbieter gedacht ist. Mhm. Und ich glaube, Square ist tatsächlich der erste bereits angekündigte zukünftige Partner.
Sie retten ihr Geschäftsmodell irgendwie noch, oder?
Der es umsetzen und einsetzen wird. Deswegen, glaube ich, wird das auch mit dem internationalen Rollout diesmal wahrscheinlich schneller gehen, weil, habe ich das Gefühl, Apple wenig damit zu tun haben wird, mit der tatsächlichen Zahlungsabwicklung und das eher...
Ich muss dich unterbrechen an dieser wichtigen Stelle, ich habe das auch falsch gesagt. Im Dezember 21, also vor ganz kurzem, hat sich Square umbenannt. Square heißt jetzt Block. Und auch wenn es in meinen Augen immer Square bleiben wird, weil jeder von uns kennt Square, es ist jetzt Block, Hannes. Ja? Also,
ich nehme alles zurück.
Ja. Ich weiß nicht, ob Block jetzt wirklich, ja, also ob die Namensänderung zum guten Zeitpunkt war und ob das jetzt wirklich ankommen wird, aber ja, Square ist nicht mehr Square, ja. Square ist jetzt Block. Ja, wird spannend zu sehen. Also ich habe ehrlich gesagt, kann mir noch nicht ganz vorstellen, was das dann wirklich im Privatkundenbereich bedeutet. Aber könnte echt spannend werden. Also es ist immer schön zu sehen, wenn Apple so kleine Randfeatures bringt auf bestehender Hardware. Also sie sagen auch, du wirst iPhone-seitig kein Upgrade machen müssen. Das ist für alle iPhones, die NFC haben, also die Apple Pay können und die iOS 16 dann können werden. Also das werden doch die meisten dann eigentlich sein aus den letzten Jahren. Das könnte sehr spannend sein. Bin schon gespannt, was da rauskommt. Bringt uns zu unserem letzten und dritten Sponsor. Das ist heute Withings. Withings baut Smart Health Produkte. Das heißt, das sind Wagen, Fieberthermometer, Blutdruckmesser, die aber ihre Werte in Apple Health einspielen. Also ich selber habe die Waage und den Fieberthermometer. Habt ihr die schon einmal gesehen oder verwendet?
Ich habe tatsächlich auch eine Waage.
Wirklich?
Ja, ja.
Also nicht, dass ich überrascht wäre, aber ich bin überrascht.
Ja, ich verwende sie sogar ab und zu.
Wirklich?
Ich glaube, ich habe sogar noch das erste Modell, das damals rausgekommen ist. Also das ist
www.apple-guru.at. Also es gibt auch die neue, die Cardio Plus. Ja.
Habe ich tatsächlich schon überlegt, ja.
Ist ein wirklich cooles Ding. Also ich verwende die Cardio Plus. Sie wertet mir bei weitem zu viel aus. Also es macht mir fast Angst, ja. Also sie wertet dir wirklich alles aus. Also ist aber ganz spannend und ich muss ehrlich sagen, diese Health-Integration ist etwas wirklich, wirklich Cooles. Also egal, was du machst, wenn all deine Daten an einer Stelle zusammenkommen, also von der Apple Watch, von der Waage, was immer du hast, und das kommt alles an einer Stelle zusammen. Du hast wirklich so ein komplettes Bild von allem, was du tust. Das ist eigentlich ziemlich spannend. Alex, hast du irgendein Withings-Produkt in deinem Umfeld?
Also ich kann mich erinnern, dass ich früher sehr viele davon verkauft habe, aber selber habe ich mir nie eins gegönnt.
Okay, naja, vielleicht einmal etwas für die Liste. Sind wirklich spannend. Also ich bin immer wieder überrascht, wie gut das Zeug eigentlich ist. Also man glaubt immer, dass das sozusagen so eine Herumspielerei ist mit, wie kriege ich die Daten rein, wie verbindet sich das. Also die Waage zumindest, die geht über WLAN. Das heißt, du richtest sie einmal ein und du brauchst weder das iPhone in der Nähe haben noch sonst irgendetwas. Das funktioniert wirklich, wirklich gut und macht echt Freude. Withings Produkte natürlich auch auf www.apple-guru.at, das ist klar. Und wir sind sehr dankbar, den dritten Sponsor dieser Sendung dabei zu haben. Das ist ja echt coole Produkte und danke dafür. Ja, wir kommen zu unserem letzten Block für diesen Podcast. Das ist das angekündigte Apple-Event am 8. März. Was erwartet uns? Also ich glaube, dieses Jahr gibt es im März-Event wirklich, wirklich viel, wo die Gerüchte sagen, das könnte jetzt echt ein Thema werden. Und ja, wo fangen wir an? Alex, was sagst du?
Also ich habe mich jetzt nicht so eingelesen in die Gerüchteküche, aber es liegt auch daran, dass ich generell diesen Gerüchten eigentlich gar nicht vertraue. Also für mich ein starker Kandidat könnte sein der iMac.
Der Intel iMac aber.
Und vielleicht das iPad Air.
Okay, aber iMacs meinst du nicht die 24 Zoll M1, sondern die 21 und 27 Zoller?
Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass vielleicht ein Pro, also ein M1 Pro oder ein M1 Max iMac doch jetzt noch gelauncht wird.
Okay, also als iMac Pro Ersatz. Also iMacs sehe ich prinzipiell schon auf der Liste, aber nicht fürs März-Event. Also vom Gefühl her, iPhone SE, dritte Generation, könnte sein. Das war 2020 das letzte, glaube ich. Das heißt 2022 jetzt. MacBook Air ist, glaube ich, dran. Ist jetzt auch schon wieder 1,5 Jahre her. Das heißt, da könnten wir ein M2 sehen. Gerüchte sagen auch ein farblich abgestimmtes MacBook Air an den iMac 24 Zoll. Weiß nicht, ob das realistisch ist, aber das würde auf jeden Fall die Anzahl der verfügbaren Units, also mit, wenn man die Speicherfaktoren reinnimmt und dann die Farben reinnimmt, das macht natürlich dann eine große Auswahl. iPad Air ist auf der Liste für langsam fällig. Na Johannes, was denkst du? Was steht uns noch bevor am 8. März?
Ich könnte mir tatsächlich MacBook Air vorstellen in irgendeiner Form.
Glaubst du Farben?
Glaube ich schon.
Wirklich?
Ja, ja.
Okay, cool.
Ich glaube nicht, dass der iMac der einzige bleibt, bei dem es in der Form
beim iPad Air haben
vorkommen auch wird. Ja, aber auch bei den Macs.
Nein, ich meine, es spricht auch dafür, weil wir es bei den iPad Airs ja auch haben und wir die Consumer-Schiene sozusagen, also alles,
richtig, was für Endanwender. Ein schönes optisches Trennmerkmal, um die Basislinien und die Pro-Linien voneinander zu trennen. Mhm. Aber bin mir nicht sicher, es ist halt von den MacBooks tatsächlich das Einzige, das noch kein Update bekommen hat mit neuem Design. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht auch gegenüber den MacBook Pros dringender ist, die jetzt mal zu aktualisieren.
Mein März ist kein klassisches Mac-Event. Also MacBook Air wäre auch unüblich für ein März-Event.
Ich glaube, in diesen Zeiten ist aber
ist auch unüblich.
Ein Event für ein klassisches. Ja. Also ich glaube, unter anderen Umständen hätten wir sie vielleicht auch schon gesehen.
Wahrscheinlich.
Ich glaube, das hat sich vielleicht alles ein wenig verzögert.
Ich meine, man muss auch dazu sagen, ich meine, das sage ich jetzt persönlich mit sehr viel Liebe zu Apple und sehr viel, ja, also sehr viel Anerkennung für ihre Produkte. Ich glaube, sie bringen es auch nicht auf die Reihe so viel auf einmal. Sie werden es nicht schaffen. Also es ist so schon ein Thema mit Constrainment, dass das nicht verfügbar ist am Anfang. Das wird nur noch schlimmer und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie ein iPhone machen, ein iPad machen, ein MacBook Air machen. Die Intel Mac Minis und iMac stehen auch an, wie der Alex sagt. Also pff, ist ein bisschen viel für ein kurzes März-Event. Also iPhone finde ich realistisch. iPad Air, ja, MacBook Air, aber wenn, dann glaube ich, war es das schon. Wenn überhaupt, vielleicht ist es auch weniger. Also wir dürfen nicht vergessen, vor 2 Jahren, glaube ich, war das, oder vor 3, da gab es diese Mini-Ankündigung und dann gab es 2 Wochen lang jeden zweiten Tag ein Produkt, das silent sozusagen nachgeschoben wurde. Ja? Also das habe ich auch noch nicht ganz verdaut oder vergessen. Das war irgendwie jeden zweiten Tag noch einmal neue Produktvorstellung, noch einmal der ganze Zirkus von vorne im Stillen, Produkte anlegen, Algware berechnen und so weiter. Das war schon eine wilde Zeit. Das könnte uns auch noch einmal bevorstellen.
Eins haben wir komplett vergessen. Neue Apple Watch Bänder. In den Frühlingsfarben.
Also, ja, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber ich glaube, ich muss. Also Apple bringt ja 4-mal im Jahr Saisonfarben quasi raus und das ist immer ganz lustig für Apple-Händler, wenn die Farben angekündigt werden, man vielleicht ein paar davon bestellt, sie bis zur Abkündigung dann nicht daherkommen. Also es ist jedes Jahr immer ein bisschen ein lustiges Thema. Also ja, ich liste die Apple Watch Bänder zum Beispiel auf Apple Guru derzeit nicht, sondern nur von anderen Herstellern, die schön sind für die Uhr, und biete im Moment eigentlich gar keine Apple Uhrbänder an, also zumindest keine von Apple. Ja. Ganz spannend, Alex hat erwähnt iMacs, das heißt, es ist eigentlich wirklich, man glaubt es nicht, noch immer Geräte aus dem Intel-Lineup da. Also beim MacBook nicht mehr. MacBook Pro 14 und 16 Zoll haben alle Intel-Geräte sozusagen verdrängt. Ich glaube, man kann noch welche kaufen. Die sind, glaube ich, noch konfigurierbar auf der Apple-Seite. Aber die sind auf jeden Fall schon mit würdigem Ersatz sozusagen da. Beim Mac Mini gibt es nur das Einstiegsmodell mit M1 und die stärkeren, unter Anführungszeichen, Geräte sind immer noch mit Intel. Und beim iMac gibt es nur 24 Zoll. 27 ist auch immer noch rein Intel. Das heißt, da, wie seht ihr das? Muss ja auch anstehen. Ich meine, Apple hat gesagt, das ist eine 2-Jahres-Wechsel auf M1 oder auf Apple Silicon. Ja. Wir sind bei 1,5 Jahren circa. Also es wäre dann langsam Zeit für die letzten Schritte. Glaubt ihr, wird es ein M2 MacBook Air geben, bevor alles auf Apple Silicon ist? Oder wird das wenn sie da schon eine neue Version machen, bevor sie manche überhaupt in einer ersten Version rausgebracht haben?
Also für meinen Geschmack ist es zu früh für den M2. Mhm. Also das ist noch Luft nach oben. Aber ich muss auch zugeben, ich war ja auch damals falsch mit meiner Vermutung, dass die M1 Pro und M1 Max erst 2022 kommen. Mhm. Also ich würde mich da jetzt nicht so festlegen.
Mhm. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass MacBook Air ist von Stückzahlen gesehen der meistverkaufte Mac für Apple. Das heißt, dort ist das meiste Geld drin, das ist die größte Maschinerie sozusagen auf der Mac-Seite für sie. Und dort ein neues Gerät zu bringen und Leute zum Upgrade zu animieren, ist natürlich das Attraktivste für Apple. Und dort ist auch, wo sie Sachen ausprobieren. Das heißt, MacBook Air ist sozusagen, da kriege ich viel Feedback, ob etwas funktioniert sozusagen oder nicht. Das heißt, die bunten Farben, ich könnte es mir gut vorstellen eigentlich. Es passt zu ihrer farblichen Consumer-Schiene. Du hast die iPhones in Farben, du hast die iPad Air in Farben, warum nicht auch die MacBook Air in Farben? Also das kann ich mir durchaus vorstellen. Die iMac 24 Zoll sind ja auch in Farben.
Aber was soll der M2 können? Mhm. Und also quasi, stelle ich dann nicht die Existenz von einem M1 Pro in Frage?
Das kommt darauf an, worauf er optimiert ist. Also wenn Effizienz, Stromsparen noch mehr im Vordergrund steht, kann ich mir schon vorstellen, dass das MacBook Air auch eine neue Version jetzt bekommt. Ohne dass der M1 Pro oder M1 Max in Frage gestellt wird. Wir haben das gleiche Thema ja bei den iPads. Also du hast iPhone-Chip mit A15 oder keine Ahnung was drinnen und dann kriegst du ein iPad Pro mit einem A15X irgendwann Mitte des Jahres oder so. Nicht jedes Jahr, aber halt meistens. Und dann kommt aber im September trotzdem ein A16 iPhone raus.
Ja, aber ich glaube trotzdem, dass iPads und iPhone, dass das Geräte sind, wo der Kunde nicht so stark darüber entscheidet, was der Prozessor für eine Zahl hinten dran hat. Bei einem Computer aber doch eher.
Was ich mir vorstellen kann, ist, dass weiterhin eine Unterscheidung bestehen bleibt, was beispielsweise den möglichen Arbeitsspeicher angeht. Und es deshalb vielleicht auch kein so großes Problem ist, wenn, abgesehen von der Namensgebung, die dann vielleicht etwas seltsam wirkt für kurze Zeit, wenn jetzt ein MacBook Air bereits einen M2 hat, aber weiterhin auf beispielsweise 16 GB Arbeitsspeicher begrenzt ist, was in der MacBook Air-Linie kein großes Problem ist, und trotzdem aufgrund dieses Aspekts zum Beispiel ein M1 Pro immer noch genug Vorteile bietet, abgesehen vom eigentlichen Prozessor.
Ist auch die Frage der Optimierung, weil die M1 Max und M1 Pros sind ja mittlerweile mit mehr Performance Cores ausgestattet und nicht so viele Power Efficiency Cores. Und wenn das Ganze sozusagen mehr die Stromsparschiene geht und die Effizienzschiene, dann ist das schon durchaus vorstellbar, dass ein M2, glaube ich, parallel rauskommt, aber nicht stärker ist oder nicht ein M1 Pro oder M1 Max in den Schatten stellt. Wir dürfen eins auch nicht vergessen: Apple hat 3 Macs registriert bei der Europäischen Regulierungsbehörde. Also das kann nichts heißen auch, kann aber natürlich schon wirklich ein Indiz für neue Macs sein jetzt im März. Also das kann ich mir durchaus vorstellen. 8. März ich glaube, es ist wieder um 19 Uhr, das Event. iPad Air und iPhone SE glaube ich persönlich am meisten. Also das wird sehr, sehr spannend. Man sieht es auch ein bisschen in der Verfügbarkeit. Also iPhone SE ist gar nicht bekommbar im Moment. Also es ist wirklich überall schwer lieferbar. Und iPad Air lustigerweise ist jetzt seit 2 Wochen ungefähr, kommt in so kleines Stückchen kommen raus. Also das könnte sein, dass Apple noch einmal sozusagen ein bisschen Lager durchputzt. Weiß es nicht. Das gab es so oder so in der Vergangenheit. Also das ist kein eindeutiges Zeichen. Die ganzen Gerüchteseiten berichten natürlich wie wild. Also da sind auch schon iPhone 14 Gerüchte und sozusagen alles da. Was wirklich stimmt, werden wir dann am 8. März eigentlich sehen. Auf der AirPods-Seite könnte man AirPods Pro sehen, aber ich glaube es wahrscheinlich gar nicht, weil sie gerade das neue Case bekommen haben mit MagSafe Charging wie die 3. Generation. Das heißt, die werden wahrscheinlich noch ein bisschen da bleiben, stehen aber auch generell auf der Liste, dass sie nicht mehr ewig das aktuelle Modell beibehalten werden. Bin ich schon gespannt, ob da irgendwas kommt. Ja, ich glaube, das waren jetzt unsere Themen für heute. Habt ihr noch etwas hinzuzufügen?
Für den 8. März könnte ich mir diesmal durchaus ein One More Thing vorstellen.
Ja, es war schon länger keins mehr. Es ist Zeit, ja. Wird spannend. Also da bin ich auch sehr offen und sehr gespannt, was kommen wird. One More Thing wäre cool, dass sie einfach etwas wieder ein bisschen was Unerwartetes bringen. Das ist das Traurige an der ganzen Gerüchteküche im Moment. Das ist einfach alles schon fast vorgekaut. Es stimmt zwar dann nicht alles, aber man vergisst sehr schnell die Sachen, die nicht gestimmt haben. Das heißt, es fühlt sich dann doch immer an, dass man es doch irgendwie schon ein bisschen wusste. Und die One More Things waren doch immer eine Kleinigkeit, auf die man sich freuen kann. Ja. Das stimmt. Ja gut, dann danke ich euch für eure Zeit und das wird unsere Februar-Ausgabe jetzt noch werden und von dem Rhythmus her werden wir uns schauen, dass wir uns monatlich halten und Mitte, Ende des Monats schauen, dass wir aufnehmen und eine neue Folge online stellen und aktuelle Themen besprechen. Ja, danke euch für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch.